Wir lassen uns grüßen an diesem Nachmittag, liebe Geschwister, mit diesem Wort. Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Ich möchte vorab einfach das zum Ausdruck bringen, dass es mich sehr bewegt, so kurz nach dem Heimgang von Schwester Bertha hier an einem Nachmittag die Bibelstunde halten zu dürfen. Ich möchte das einfach zum Ausdruck bringen, in welch tiefer Dankbarkeit ich persönlich an Schwester Bertha denke, an die Begegnungen mit ihr, an den Bibellesezettel und an viel Gutes, was Gott uns durch sie geschenkt hat. Wir wollen heute Nachmittag einen Text aus dem Alten Testament anschauen, einen Text, der einen der ganz Großen des Alten Bundes zum Thema hat, Elia. Elia gehört ja neben Mose zu den großen Gestalten des Alten Bundes. Er vertritt auf dem Berg der Verklärung mit Mose den ganzen Alten Bund. Elia als der Prophet und Mose als der Vertreter des Gesetzes. Jesus sagt ja selber, das Gesetz und die Propheten. Er spielt eine ganz große Rolle in der Heilsgeschichte, auch im Neuen Bund noch. Wir wissen, dass ihn Jesus danach mit Johannes dem Täufer vergleicht, beziehungsweise Johannes der Täufer, der ist, der vorausgesagt wird, dass Elia wiederkommt. Dieser Elia hat in einer schweren Zeit, in einer Zeit großer geistlicher Krise und Dürre, das Volk Israel zu Gott zurückgerufen. Wir kennen ihn als ein großer Eiferer für Gott. Wir können ihn mit seiner Entschlossenheit, was hinter dir auf beiden Seiten ist, Gott, der Herr Gott, wandelt ihm nach, ist aber Baal, wandelt ihm nach. Wir kennen ihn als einer, der zu einer klaren Entscheidung gerufen hat, der Israel zum Glauben gerufen hat. Und der Höhepunkt ist ja dieses Gottesurteil auf dem Karmel in 1. Könige 18. Wir wollen heute das Kapitel vorher anschauen. 1. Könige 17, denn der Elia, der Menschen zum Glauben rufen wollte und zum Glauben gerufen hat, der musste zuerst selber Glauben lernen. Vor 1. Könige 18, dem Höhepunkt, kommt 1. Könige 17. Das ist für uns sicher ein wichtiges Kapitel, auch gar nicht so ganz bekannt, und deshalb wollen wir es einmal anschauen. Ich möchte zunächst einmal die Vorgeschichte kurz lesen. Wenn Sie die Bibel da haben, 1. Könige 16, da lesen wir von Vers 29 an, 1. Könige 16. Im 38. Jahr Asas des Königs von Juda wurde Achab, der Sohn Omris, König über Israel und regierte über Israel zu Samaria 22 Jahre und tat, was dem Herrn missfiel, mehr als alle, die vor ihm gewesen waren. Es war noch das Geringste, dass er wandelte in der Sünde Jerobeams, des Sohnes Nebats. Er nahm sogar Isebel, die Tochter Etbaals, des Königs der Sidonier, zur Frau und ging hin und diente Baal und betete ihn an und richtete ihm einen Altar auf im Tempel Baals, den er ihm zu Samaria baute, und machte ein Bild der Aschera, sodass Ahab mehr tat, den Herrn, den Gott Israels, zu erzürnen, als alle Könige von Israel, die vor ihm gewesen waren. Ein paar kurze Gedanken zur Zeit und zur Zeitgeschichte, dass wir nachher auch den Zusammenhang besser verstehen. Elia lebte im Nordreich in Israel. Es war die Zeit zwischen der Teilung des Reiches Israel nach Salomo, hier in Israel dieses Reich, in das Südreich, dass das Reich Juda genannt wurde, und in das Nordreich, dass das Reich Israel genannt wurde. Zwischen der Teilung des Reiches und der Katastrophe, also nachher der assyrischen und der babylonischen Gefangenschaft. Etwa in der Mitte dieser Zeiten, weithin unter dem König Ahab. Der König Ahab regierte 22 Jahre, wie wir es eben gesehen haben. Er war ein ganz großer in Israel. Man würde heute sagen, er war einer der großartigsten Politiker, die Israel hatte. Als er das Reich antrat, war Israel, das Nordreich, umgeben von lauter Feinden. Hier im Nordwesten die Phönizier, ein mächtiges Volk, eigentlich ein Seefahrer, ein Seeräubervolk ursprünglich. Sie hatten sich dort niedergelassen und wollten ihre Besitztümer ausweiten und machten immer wieder Einfälle, kriegerische Einfälle nach Israel. Im Nordosten waren die Aramäer oder die Syrer, die unbedingt ans Meer wollten und deshalb natürlich von ihrer Seite her immer wieder Überfälle in Israel machten, um das Land zu besetzen. Im Osten waren die Moabiter, eigentlich ein Brudervolk, aber ein verfeindetes Volk, und im Süden das Reich Juda, mit denen sie auch nicht in Freundschaft lebten. Nur umgeben von Feinden. Und nun war es dem Ahab innerhalb kürzester Zeit gelungen, durch geschickte Diplomatie aus 4 Gegnern im Grunde nur noch einen zu machen. Mit den Phöniziern kam er bald zurecht, denn er heiratete die Tochter des Phönizierkönigs, die Isebel, und hatte dadurch einen Bundesgenossen gewonnen. Dasselbe machte ein Juda, da verheiratete er seine eigene Tochter, dem König von Juda. Die Moabiter hat er schnell niedergeworfen, sie waren ihm tributpflichtig und mussten zahlen, sodass er nur noch einen Gegner hatte. Als Politiker war er ungeheuer weise, er konnte auch mit ihnen verhandeln, mit den Syrern, als er in Damaskus seine Waren absetzen konnte. Man kann das nachlesen in 2. Könige 20 und 22. Man würde in der Geschichtsschreibung diesen Ahab ohne jeden Zweifel als einen Großen bezeichnen. Wir kennen ihn von einer anderen Seite her, und das ist nun das Zweite. Die religiöse Situation war ganz anders. Sie war katastrophal. Es heißt hier, er tat, was dem Herrn missfiel, mehr als alle, die mit ihm je gewesen waren vorher, und er wandelte in der Sünde Jerobeams. Sein kluger politischer Schachzug, die Tochter des Phönizierkönigs zu heiraten, brachte geistlich-religiös eine Katastrophe für Israel. Denn als Ausgleich, darf ich mal sagen, als Entgegenkommen, dass er die Isebel heiratete, musste er ihr gestatten, dass sie ihren Glauben mitbrachte. Aber nicht nur ihren Glauben. Ein Mensch bringt ja nicht nur sich als Person mit, er bringt ja immer noch seine ganze innere Kraft mit. Und sie brachte die Isebel allein 850 Priester mit. Und nun kam nicht nur eine fremde Kultur, eine total fremde Kultur hinein nach Israel, auch nicht bloß ein fremder Glaube, sondern das wurde jetzt äußerlich sichtbar, indem er einen zweiten Tempel baute. Neben dem Tempel in Jerusalem stand jetzt der Tempel in Samaria. Ich könnte das jetzt genauer ausführen, aus Zeitgründen machen wir das nicht. Es ist verblüffend ähnlich unserer Zeit. Es kommen fremde Völker, sie bringen eine fremde Kultur mit, dann bauen sie eine fremde Moschee und sie steht neben der Kirche. Und dann weitet sich das aus. Als nächstes baut er einen Altar, das heißt einen Ort der Anbetung. Und das war dem Volk recht. Jetzt konnte man wählen. Ahab hatte nichts gegen Yahweh, den Gott Israel. Wer das wollte, sollte es tun. Aber man konnte auch den Baal anbeten. Und noch mehr. Es war nicht nur der Baal, es kam noch die Aschera dazu. Multireligiöse Gesellschaft. Das gefiel den Menschen. Das kam ihnen entgegen. Sie mussten nicht immer bis nach Jerusalem gehen. Man konnte es einfacher haben in Samaria und auf den Höhen, wo sie dann verschiedene Heiligtümer aufbauten. Ahab verstand es, eine Religion dem Volk zu geben, die gefiel. Man konnte auswählen, wie in einem Supermarkt. Wenn es mit dem Yahweh nicht mehr klappte, man konnte es doch mal mit dem anderen probieren. Interessant noch, der Baal stand für Fruchtbarkeit, für großen Erfolg, ich sage es heute, für wirtschaftliches Wohlergehen. Und die Aschera für Sexualität. Zwei Themen beherrschte Israel damals. Schauen Sie mal die Zeitschriften heute an. Schauen Sie mal die Illustrierten an, die haben zwei Themen. Wohlstand und Sexualität. Das war eine Zeit verblüffend ähnlich wie unsere heute, in der Ahab regierte und das Volk gab ihm Beifall. Und in diese Zeit hinein kam nun Elia mit seiner Botschaft. Die passte nicht, die war sperrig. Und doch hatte er seine Botschaft auszurichten. Und wie Gott diesen Boten vorbereitete und wie er versuchte, das Volk zu gewinnen, das wollen wir nun etwas genauer anschauen. Ich lese zunächst aus Kapitel 17 die ersten 7 Verse. Wir haben den Vorspann gehört, die kurze Charakterisierung von Ahab. Das also zum Zusammenhang. Jetzt 1. Könige 17, 1 bis 7. Und es sprach Elia der Tischbiter aus Tischbe in Gilead zu Ahab. So wahr der Herr, der Gott Israels, lebt, vor dem ich stehe, es soll diese Jahre weder Tau noch Regen kommen, ich sage es denn. Da kam das Wort des Herrn zu ihm, geh weg von hier und wende dich nach Osten und verbirg dich am Bach Grit, der zum Jordan fließt. Und du sollst aus dem Bach Grit trinken, und ich habe den Raben geboten, dass sie dich dort versorgen sollen. Er aber ging hin und tat nach dem Wort des Herrn und setzte sich nieder am Bach Grit, der zum Jordan fließt. Und die Raben brachten ihm Brot und Fleisch des Morgens und des Abends, und er trank aus dem Bach. Und es geschah nach einiger Zeit, dass der Bach vertrocknete, denn es war kein Regen im Lande. Nun zunächst einmal, vielleicht kann man es ein bisschen verdunkeln, zunächst einmal dieser erste Teil, der uns den Elia vorstellt und, ich sage es gleich einmal, den ersten Schritt, wie Gott den Elia selber in eine Schule nimmt. Erster Punkt, Elia steht plötzlich da. Wie aus dem Boden geschossen steht er plötzlich da. Es kommt vorher kein Wort von Elia in der Bibel. Keine Silbe. Es heißt einfach, und es sprach Elia der Tischbiter. Wie aus dem Boden gestampft. Keinerlei Information über Herkunft, Elternhaus, Jugend, Prägung, Berufung. Nur Elia der Tischbiter. Tischbe liegt im Ostjordanland hier. Der Bote ist hier nicht wichtig. Es geht hier um die Botschaft, die er auszurichten hat. Das allein ist wichtig. Der Bote tritt hier ganz in den Hintergrund. Aber es zeigt noch etwas Zweites, dass er plötzlich dasteht. Israel macht ja, wie ich kurz andeutete, eine notvolle innere Entwicklung mit. Abfall, geistliche Dürre, Hinwendung zu fremden Göttern. Und wahrscheinlich haben viele Gläubige darunter gelitten. Wir wissen aus der späteren Stelle, dass dort heißt es, es haben 7000 ihre Knie nicht gebeugt. Es waren hin und her noch eine hohe Anzahl von gläubigen Leuten in Israel, die haben unter dieser Entwicklung gelitten. Die haben wahrscheinlich sehr oft gebetet und zu Gott geschrien, Herr, wie lange noch? Sie haben wahrscheinlich gesagt, wann wird Israel wieder zurückfinden? Und wenn sie miteinander gesprochen haben, dann haben sie gesagt, unser Volk ist auf einer abschüssigen Linie. Und mitten in diese Zeit hinein, plötzlich taucht dieser Elia auf. Das ist mir wichtig geworden. Gott kann mitten in eine unheilvolle Entwicklung hinein plötzlich einen Boten schicken, der das Volk zurückruft. Es ist nicht so, dass die Geschichte immer linear so gleich läuft, wie man es vielleicht manchmal denkt. Noch nie so gewesen. Es ist geradezu zu beobachten, dass Gott manchmal mitten in eine ganz große abfallende Linie hinein plötzlich eingreift und einen Boten schickt. Martin Luther in eine Zeit der geistlichen Dürre, der Pietismus, aber auch im Volk Israel. Plötzlich steht er da. Scheinbar läuft alles so seinen Gang, man merkt nichts. Und diejenigen, die gebetet haben, die haben noch nichts von diesem Rettungsplan Gottes gewusst. Sie haben nichts gehört von dem Erscheinen des Elia bei Ahab. Gott hat manchmal schon viel früher seine Schritte getan, ehe wir es merken. Dieses plötzliche Eingreifen Gottes, das ist ja eine Eigenart Gottes. Es heißt einmal in einem wunderbaren Lied, wenn die Stunden sich gefunden, bricht die Hilf mit Macht herein, um dein Grämen zu beschämen, wird es unversehens sein. Das Zweite, was wir hier sehen, Elia steht vor Gott. Er sagt hier, so wahr der Herr, der Gott Israels lebt, vor dem ich stehe. Das ist fast das Einzige, was wir über Elia wissen, aber es ist das Wichtigste. Es ist geradezu die Überschrift über das Leben des Elia. Man könnte sagen, Elia, ein Mann, der vor Gott steht. Nochmal, kein Hinweis auf Vergangenheit und Elternhaus und Prägung. Die Vergangenheit ist nicht wichtig. Wichtig ist die Gegenwart. Entscheidend ist letztlich nicht, woher wir kommen. Entscheidend ist letztlich nicht das, was hinter uns liegt. Entscheidend ist, wo wir heute stehen. Die Gegenwart, der Gott, vor dem ich stehe, das ist eigentlich unsere Identität als Christen. Das ist das Markenzeichen. Wie oft bleiben Menschen krankhaft an ihrer Vergangenheit stehen? Immer wird geklagt über früher. Wichtig ist, wo wir heute sind. Und wenn wir heute vor Gott stehen, dann haben wir den Standort, den Gott eigentlich mit uns will. Vor Gott steht er. Was heißt es vor Gott? Vor Gott heißt zunächst einmal ganz auf ihn ausgerichtet. So wie es Gott eigentlich meinte. So hat er uns geschaffen. Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zu seinem Gegenüber, als einer, der vor Gott steht. Das ist unsere tiefste, wesensmäßige Bestimmung. Das hat der Elia gelebt. Und damit war er im Einklang mit Gott, in der Harmonie mit seinem Schöpfer und Herrn, im Shalom. Ich lebe auf ihn bezogen. Vor Gott, das heißt auch im Umgang mit Gott. Ich kann, wenn ich vor ihm stehe, erkennen, was er will. Und das gibt mir einen Standpunkt. Es gibt einen wunderbaren Vers von Friedrich von Bodelschwing. Der heißt, wer sich in der Stille unter Gottes Willen beugt, wird dadurch tüchtig und frei, auch öffentlich zu handeln. Das heißt, wer vor Gott steht, grundsätzlich, auch in der Stille, der bekommt einen Standort, den richtigen, und dadurch auch einen Standpunkt, der trägt. Und jetzt müssen wir es natürlich wissen, der Elia tritt jetzt vor Ahab. Und er muss nachher vor Ahab stehen, der ein mächtiger Herrscher war, aber nicht nur mächtiger Herrscher, auch ein unberechenbarer. Dieser Ahab war nicht zimperlich, wie wir in den späteren Geschichten lesen. Es war lebensgefährlich, ihm zu begegnen. Und vor allem die Frau, die Isebel, die voller Zorn und Energie die Botin Gottes verfolgte. Vor Gott stehen gibt einen Standort. Wie viel Mut braucht es auch heute, die Botschaft des Evangeliums weiterzusagen, wenn wir nicht selber vor Gott stehen und in der Stille von Gott herkommen, dann wird uns der Mut immer wieder entfallen. Vor Gott heißt aber auch, das macht mobil. Der Elia merkt jetzt, was er dem Ahab zu sagen hat. Deswegen plötzlich von jetzt auf nachher steht er da. Er bekommt aus dieser Verbindung heraus die entscheidende Anweisung von Gott. Wer vor Gott steht, der bekommt ein Gespür, was Gott heute will. Der merkt, ich muss einen Brief schreiben, ich muss ein Telefonat führen, ich muss vielleicht zu einem Menschen hingehen und um Vergebung bitten, ich muss etwas in Ordnung bringen. Vor Gott stehen heißt, ich bin hörfähig, was Gott heute will. Und das spüren wir beim Elia. Ich will das Gleiche an der Stelle sagen. Es ist eigenartig. Er taucht immer nur ganz kurz auf und dann ist er wieder ganz verschwunden. Hier ist es nur für einen Moment, dann ist er wieder weg. Er spürt, was dran ist. Das ist etwas vom Wichtigsten in der Nachfolge, dass wir spüren, was Gott jetzt will von mir, was er heute will. Weil das, was er heute will, unter einem besonderen Segen steht. Aber es kann nur ein Mensch spüren, wenn er vor Gott steht. Ob wir sensibel genug sind? Und nun das Dritte. Elia steht für Gott. Für Gott steht er ein. Er hat jetzt vor diesem Ahab eine Botschaft zu bringen. So wahr der Herr, der Gott Israels, lebt. Und jetzt kommt die Botschaft. Diese Jahre soll es weder Tau noch Regen geben, ich sage es denn. Der Elia ist Botschafter Gottes. Er hat nun eine einzige wichtige Botschaft. Vor Gott stehen heißt, dass ich nicht Menschen das sage, was sie vielleicht gern hören, was mir auch gerade irgendwo interessant erscheint, sondern das den Menschen sagen, was die Botschaft Gottes zur Stunde ist. In dieser Zeit haben dem Ahab alle gestreichelt. In dieser Zeit haben dem Ahab alle zugejubelt. Jeder hat ihm schön geredet. Und da kommt einer mit einer ganz anderen Botschaft, einer Gerichtsbotschaft. Das Schweigen wäre einfacher gewesen, wahrlich einfacher. Und er muss nun eine Gerichtsbotschaft bringen. Das ist auch heute nicht einfach. Den Willen Gottes einem Menschen zu sagen, der quer liegt dem Geist der Zeit, der quer liegt dem Denken. Und dabei trifft er den Ahab genau an der Stelle, wo seine Stärke ist, wo er am empfindlichsten ist. Warum denn? Die Größe Ahabs war ja, wie wir schon gespürt haben, sein großer politischer und vor allem wirtschaftlicher Erfolg. Mit den Phöniziern entstand ein blühender Handel. Die hatten ihre Häfen dort. Der Warenaustausch gelang. In Damaskus konnte er Waren verkaufen, die aus dem Osten kamen. Es war eine Zeit wachsenden Wohlstandes. Und deshalb hat er natürlich, wie heute, wenn einer mit großem Wohlstand daherkommt und mit großen wirtschaftlichen Programmen und Hilfen, deswegen hatte er den Jubel der Leute. Wo trifft ihn das Wort Gottes? Genau an dieser Stelle. Es soll weder Tau noch Regen kommen. Das bedeutet, die wirtschaftliche Basis wird entzogen. Es geht wirtschaftlich nicht mehr aufwärts, sondern es kommt ein Knackpunkt, es geht abwärts. Genau dort, wo im Grunde seine Größe war, da trifft ihn das Wort Gottes. Weder Tau noch Regen. Es ist ganz interessant, wie das Elia sagt. Er sagt nur, es soll weder Tau noch Regen kommen. Gott kommt nicht mit einem ganz großen Gericht. Verstehen Sie? Nicht mit, weiß ich, Brachialgewalt. Nicht mit ungeheuren Aktionen. Sondern er lässt einfach Tau und Regen ausbleiben. Das ist alles. Er entzieht dem Volk Israel den Segen. Das ist alles. Aber das ist ja das Schlimmste. Wenn Gott den Segen zurückzieht von einem Menschenleben, von dem wir ja allein leben können. So der Herr nicht das Haus baut, arbeiten umsonst die daran bauen. Weder Tau noch Regen soll kommen. Das ist schon bei Mose verheißen. In 3. Mose 26 und 5. Mose 28 heißt es, wenn Israel den Herrn, seinen Gott, verlassen wird, dann wird Gott den Himmel verschließen und es wird weder Tau noch Regen kommen. Jetzt macht der Elia eigentlich nur deutlich, das ist jetzt der Fall. Er sagt, das ist jetzt die Stunde Gottes. Ihr wisst doch, Ahab, du weißt es doch auch, du kennst doch die Tora. Jetzt ist die Stunde, wo Gott das einlösen wird. Auch dieses Wort. Und damit macht er eigentlich dem Ahab deutlich, dass Gott ihn zurückholen will, dass dieses Gerichtswort ja nicht ein Wort ist, dass er ihn hinrichten will, sondern aufrichten, neu ausrichten. Der Schrei Gottes nach Umkehr ist immer ein Schrei, dass Gott den Menschen heimholen will. Das sagt ja unsere Sprache schon sehr schön. Wir haben früher den Ausdruck noch mehr gehabt, Heimsuchung. Wenn ein Mensch von einem Unglück betroffen wird, eine Heimsuchung, ein wunderschönes Wort. Gott sucht den Menschen heimzuholen. Wo das lebendige Wasser verlassen wird, da versiegen auch andere Quellen. Und so versiegen hier, nachdem die inneren Quellen versiegt sind, auch die äußeren Quellen im Volk Israel. Und der Ahab, der voller Stolz König ist und denkt, ich habe die Dinge im Griff, der so ein bisschen ein König war des Managements, der sagt, das kriegen wir hin, man muss nur gute Politik treiben. Genau dieser Ahab wird an dieser Stelle getroffen. Hast du die Dinge wirklich jetzt noch im Griff, Ahab? Will Elia sagen, hast du sie noch? Wart einmal ab, wenn der Segen Gottes ausbleibt. Er ist Botschafter Gottes. Und das vierte, Elia steht unter Gottes Schutz. Er steht unter Gott. Da kam das Wort des Herrn zu ihm, geh weg von hier und wende dich nach Osten und verbirg dich am Bach Grit, der zum Jordan fließt. Als Ahab nun diese Botschaft ausgerichtet hat, weiß er, das ist klar, jetzt steht er unter Lebensgefahr. Sie müssen das nächste Kapitel noch einmal lesen zu Hause, 18. Da wird deutlich, dass der Ahab diesen Elia nachher steckbrieflich suchen lässt. Überall, im ganzen Land, in allen Orten und bei allen Verbündeten außen herum. Überall. Steckbrieflich und lässt sich einen Eid geben, dass sie den Elia nicht gesehen haben. So wild ist er, dass er ihn bekommt, dass er ihn verhaften kann. Elia steht sofort in der Lebensgefahr. Und nun sehen wir, wie Gott mit seiner guten Hand für diesen Boten einsteht. Wer vor Gott steht, der kann für Gott einstehen, aber für den steht Gott auch ein. Der steht auch nicht nur vor Gott, sondern er steht auch unter Gott. Da gilt Psalm 139 von allen Seiten, umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Und nun zieht ihn Gott aus dem Verkehr. Er lässt ihn einfach verschwinden. An den Bach Grit heißt es. Das ist im Ostjordanland. Das ist hier. Da ist er. Und dieser Bach, wenn das Elia schon hört, weiß er Bescheid. Dieser Bach ist ein Wadi, der nur zur Regenzeit Wasser führt. Das Tischbe liegt am Bach Grit, ganz am Oberlauf. Als Elia hört, du musst an den Bach Grit, da schaltet's bei ihm sofort. Von Kindheit an weiß er, der Bach führt Wasser, wenn's regnet. Und dann vertrocknet er. Und jetzt sagt Gott, es soll weder Tau noch Regen kommen. Also ist ihm klar, Gott schickt mich an den Bach ohne Chance. Ohne äußere Chance. Jetzt kommt ein ganz wesentlicher Punkt. Wird Elia dorthin gehen, in eine Situation hinein, die menschlich gesprochen aussichtslos ist, die menschlich gesprochen nur Probleme bringt? Geh weg von hier und wende dich nach Osten und verbirg dich am Bach Grit, der zum Jordan fließt. Elia, der nachher Menschen zum Glauben rufen soll, soll jetzt selber Glauben lernen. Und das geht es. Gott sagt zu ihm, glaubst du das, dass ich dich dort versorgen werde, Elia? Geh doch, ich sag dir's. Aber jetzt kommt ja noch der zweite Clou. Denn ich habe den Raben geboten, dass sie dich versorgen sollen. Das ist der Witz des Tages. Ich kann es nicht anders sagen. Den Raben. Denn die Raben sind ja gefräßige Vögel. Man sagt bei uns heute noch, der stiehlt wie die Raben. Die Raben sind Tiere, die rauben und holen, was bloß das Zeug hält. Abgeben sollen die? Nee, das geht nicht. Und Gott sagt ihm, ich habe den Raben geboten, dass sie dich versorgen. Spüren Sie den doppelten Widerspruch? Beim Bach Grit weiß er, das ist ja nicht drin, dass ich dort versorgt werde. Bei den Raben müsste er nur den Kopf schütteln. Wir halten die Luft an, was Gott von dem Elia erwartet. Er schickt ihn in eine Zukunft hinein, die menschlich gesprochen total aussichtslos ist. Aber er sagt, ich habe geboten. Elia, glaubst du das, dass du am Bach Grit durchkommst? Elia, glaubst du das, dass dich die Raben versorgen, diese gefräßigen Vögel? Nicht wahr, wie leicht fällt es uns, ein Wort Gottes Menschen weiter zu sagen, dass sie glauben lernen. Und wie schwer fällt es uns oft, ein Wort Gottes für uns selber zu nehmen. Das ist ein Wort Gottes für den Elia, nicht für den Ahab. Das ist ein Wort für ihn persönlich, nicht für Israel. Elia, du musst nachher Wort Gottes weitersagen. Traust du diesem Wort Gottes selber etwas zu in deinem Leben? Er aber ging hin und tat nach dem Wort des Herrn. Schlicht, kurz, klar. Gott befiehlt, Elia gehorcht. Und ließ sich nieder am Bach Krit, der zum Jordan fließt. Und die Raben brachten ihm Brot und Fleisch des Morgens und des Abends, und er trank aus dem Bach. Elia erfährt hier auf eigenartige Weise die Durchhilfe und den Segen Gottes. Wir müssen aber noch etwas anderes kurz ansprechen. Er ist ja auch auf die Seite genommen, der Elia. Er ist total verschwunden, keiner ist bei ihm. Wie klug von Gott, es kann ihn auch keiner verraten und verpfeifen beim Ahab. Er nimmt den Elia so aus dem Verkehr, dass er total geschützt ist. Aber er ist auch aus dem Verkehr gezogen. Ist das nicht dumm von Gott? Jetzt in dieser Zeit der geistlichen Dürre, da würde man doch wahrlich Propheten wie den Elia brauchen. Wie viele Bibelstunden könnte der Elia halten? Tag für Tag. Wie könnt ihr die Menschen zu Gott zurückrufen? Eigenartig. Wie Gott es oft macht, dass er einen Menschen, den man eigentlich dringend braucht, aus dem Verkehr zieht. Wir kennen das, einen Ludwig Hofacker. Und dann stirbt er mit 30 Jahren und hat nur wenige Jahre des Wirkens gehabt. Gott hat ihn aus dem Verkehr geholt. Einen Philipp Friedrich Hiller, dem versagt die Stimme, er kann nicht mehr predigen, wo er doch so gebraucht wird. Man könnte lange weiterfahren. Vielleicht ist das manchem von uns auch schon so gegangen, von Gott auf die Seite genommen, aus dem Verkehr gezogen, in einer Krankheit, wo man denkt, jetzt gerade, warum jetzt, wo ich doch so gebraucht werde? Aber bei Gott zählt nicht die Quantität unserer Arbeit, sondern die Qualität. Bei Gott zählt nicht die Tage des Wirkens, sondern die geistliche Vollmacht. Und die will er dem Elia geben. Sie wird er nötig haben auf dem Karmel. Jetzt muss er ihn zuerst aus dem Verkehr ziehen. Jetzt muss er ihn erst in die Stille führen. Aber das Letzte noch. Und es geschah nach einiger Zeit, dass der Bach vertrocknete, denn es war kein Regen im Lande. Jetzt kommt's, was kommen muss. Können wir uns das einen Augenblick vorstellen? Der Elia sitzt am Bach Krit und beobachtet, wie das Wasser täglich etwas zurückgeht. Jeden Tag mehr, immer mehr. Und er kann sich's ausrechnen, wann es aus ist. Und da sitzt er. Er sitzt an den vertrocknenden Bächen und muss jetzt auf die Weisung Gottes warten. Schon ungeheuer spannend. Ist uns das klar, was Elia fragt sich innerlich? Wie lange noch? Und wenn es aus ist, was dann? Was dann? An den versiegenden Bächen sitzen und merken, es geht immer abwärts und zurück und trotzdem glauben, dass Gott durchträgt. Das ist ganz oft die Situation des Glaubens, liebe Geschwister. Im Alter an den versiegenden Bächen der abnehmenden Kraft sitzen. Man spürt, man wird immer weniger und es nimmt ab. Und dann kommen die Fragen, und wie soll's weitergehen? Oder wirtschaftlich, beruflich bei dem einen oder anderen oder in manchen Kreisen. Es werden immer weniger. Wie soll's weitergehen? Und da antwortet Gott noch gar nicht. Solange der Bach abnimmt, ist keine Stimme noch Antwort. Der Elia muss bleiben. Wir spüren diese Glaubensprobe, die ihm Gott dort an dem Bach Krit zumutet. Jeden Tag neu. Werden die Raben morgen wiederkommen? Und wird der Bach vertrocknen? Er muss genau das leben, was Jesus sagt in der Bergpredigt. Sorget nicht für den andern Morgen, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Es ist genug, dass an jeder Tag seine eigene Plage habe. Oder wie es in dem Lied heißt, das ja hier gedichtet worden ist. Sie kennen das ja. Herr, weil mich festhält eine starke Hand. Sehe ich nicht mehr als nur den nächsten Schritt. Das ist die Situation des Elia. Mir ist's genug. Oder wie es in einem Lied heißt, das wir kennen, ich stehe in meines Herrn Hand. Und Wunder sollen schauen, die sich auf sein allmächtig Wort verlassen und ihm trauen. Und was er mit mir machen will, ist alles mir gelegen. Ich halte ihm im Glauben still am Bach Krit und hoff auf seinen Segen. Wir wollen von diesem Lied jetzt zwischendurch die zwei Strophen singen. Ich stehe in meines Herrn Hand. Das ist das Lied 375. Die Strophe und die zweite und die dritte Strophe, bitte. Lesen wir die nächsten Verse. Noch einmal, und es geschah nach einiger Zeit, dass der Bach vertrocknete, denn es war kein Regen im Lande. Da kam das Wort des Herrn zu ihm, mache dich auf und geh nach Zarpat, das bei Sidon liegt, und bleibe dort, denn ich habe dort einer Witwe geboten, dich zu versorgen. Und er machte sich auf und ging nach Zarpat. Und als er an das Tor der Stadt kam, siehe, da war eine Witwe, die las Holz auf. Und er rief ihr zu und sprach, hole mir ein wenig Wasser im Gefäß, dass ich trinke. Und als sie hinging zu holen, rief er ihr nach und sprach, bringe mir auch einen Bissen Brot mit. Sie sprach, so wahr der Herr dein Gott lebt, ich habe nichts Gebackenes, nur eine Handvoll Mehl im Topf und ein wenig Öl im Krug. Und siehe, ich habe einen Scheit Holz oder zwei aufgelesen und gehe heim und will mir und meinem Sohn zurichten, dass wir essen und sterben. Elia sprach zu ihr, fürchte dich nicht, geh hin und mach's, wie du es gesagt hast, doch mach zuerst mir etwas Gebackenes davon und bringe mir's heraus. Dir aber und deinem Sohn sollst du danach auch etwas backen. Denn so spricht der Herr, der Gott Israels, das Mehl im Topf soll nicht verzehrt werden und dem Ölkrug soll nichts mangeln, bis auf den Tag, an dem der Herr regnen lassen wird auf Erden. Sie ging hin und tat, wie Elia gesagt hatte, und er aß, und sie auch, und ihr Sohn, Tag um Tag. Das Mehl im Topf wurde nicht verzehrt und dem Ölkrug mangelte nichts, nach dem Wort des Herrn, das er durch Elia geredet hatte. Nun stehen wir vor einem neuen Abschnitt und ich muss sie eigentlich überschreiben, eine neue Glaubensprobe. Es geht hier um eine völlig neue Herausforderung. Wir haben gespürt, wie der Elia hier Tag um Tag Vertrauen und Glauben aus Gottes Hand nehmen musste. Und jetzt kommt etwas Wunderbares. In dem Moment, wo der Bach versiegt ist, wo nichts mehr geht, wo wirklich nichts mehr geht, da geschah das Wort des Herrn. Aber wir müssen beachten, Gott hat es ihm erst gezeigt, als wirklich nichts mehr ging. Den zweiten Schritt hat er nicht zusammen mit dem ersten gezeigt. Er hat nicht gesagt damals beim Elia, beim Ahab, also pass mal auf, Elia, hör mir gut zu. Die Sache mit dem Ahab ist natürlich außerordentlich schwierig. Wir machen es folgendermaßen, wir haben folgende Strategie. Erstens, du verziehst dich an den Bach Grit. Natürlich wird das nur eine Zeit lang gehen. Dann schicke ich dich nach Zarpat. Und wenn du dort bist, dann und dann und dann und dann. So hätten wir es gemacht, stimmt's? Oder so hätten wir es gerne gehabt. Übrigens der Elia sicher auch. Interessant und wichtig für den Glauben. Wir Menschen haben gerne Strategien über weiß ich welche Zeit hinweg. Gott hat nur eine Strategie, den nächsten Schritt. Lern heute glauben, heute, für jetzt. Was jetzt dran ist, tu das jetzt. Und so hat er dem Elia nur gesagt, geh hin an den Bach Grit. Ich würde dich versorgen. Jetzt zeigt er ihm den nächsten Schritt. Das ist das eine. Und er sagt, wir haben es gehört, mach dich auf und geh nach Zarpat. Jetzt hören wir wieder genau hinein, das bei Sidon liegt, und bleibe dort. Denn ich habe einer Witwe geboten, dass sie dich versorgen soll. Darf ich das mal ganz pointiert sagen, liebe Geschwister? Weil wir den Fortgang der Geschichte kennen, lesen wir in der Regel über diesen Vers leicht weg. Und denken, na ja, Gott sagt's und er tut's. Aber in diesem Vers liegt Sprengstoff drin, ungeheuer. Was soll denn der Elia tun? Es ist eine neue Herausforderung. Aber es ist eine ganz eigenartige Herausforderung des Glaubens. Ich will das an der Karte deutlich machen. Der Elia ist hier am Bach Grit. Zarpat liegt oben, dort unterhalb von Sidon, im Reich der Phönizier. Jetzt sagt Gott, geh hin nach Zarpat. Das ist mal das Erste. Wie bitte? Wie habe ich richtig gehört? Zarpat? Da muss ich ja durch das ganze Nordreich hindurch. Ich muss querbeet durch das Gebiet Ahabs gehen, der mich verfolgt und steckbrieflich sucht. Das kann nicht gut gehen, denn er hat ja überall seine Häscher ausgesandt. Gott sagt, geh durch. Elia, locker durch. Spüren wir die Spannung? Menschlich gesprochen war es das Dümmste, was man tun kann. Genau dorthin gehen, wo sozusagen die Häscher sitzen. Aber Gott sagt, geh hin nach Zarpat. Elia, traust du mir zu, dass ich dich behüte? Traust du mir's zu? Es ist ein Unterschied, ob wir uns in eine Gefahr begeben, wenn es ein eigener Weg ist oder wenn es ein Weg Gottes ist. Ein Riesenunterschied. Wenn es ein Weg Gottes ist, dürfen wir um den Schutz wissen. Er hat seinen Engeln befohlen über dir, dass sie dich behüten. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn, meine Zuversicht und meine Burg. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, das macht der Elia vor Gott. Man kann auch eigene Wege gehen.
dann kann es anders sein. Zweitens, es ist ein weiter Weg. Was heißt denn das von Bach Grid bis dahin? Es ist trocken, es ist dürr, es ist Hungersnot. Der Elia darf sich ja vor keine Menschen sehen lassen und hat nichts. Tagelang unterwegs. Ein Marsch, der in einer Woche nicht zu packen ist. Geht's denn nicht auch einfacher? Gibt's denn nicht woanders auch noch Witwen, wo ich mich verstecken könnte? Nein, ein weiter Weg. Gott mutet dem Glauben oft weite Wege zu. Weite Wege. Der Glaube muss immer mal wieder einen weiten Weg gehen. Er braucht Geduld. Die Frucht des Geistes ist Geduld. Langer Atem. Elia, jetzt fang mal an und geh los. Und dann das Dritte. Er soll in eine heidnische Stadt, in die Stadt der Phönizier. Niemand ist dort da, der ihn wenigstens geistlich aufbauen könnte. Jetzt in dieser äußeren Situation wäre es dringend nötig, geistlich Unterstützung zu bekommen. Und jetzt soll ich in eine heidnische Stadt? Wäre es nicht auch im Südreich möglich, wo zu dieser Zeit der fromme König Josaphat herrscht? Nein, Gott schickt ihn in eine heidnische Stadt. Es ist nicht logisch. Aber Gott handelt in der Regel nicht logisch, sondern theologisch. Das ist ein Unterschied. Logisch heißt, es passt. Es passt. Es passt mir. Wie ich es denke und hätte. Der Elia hätte sicher gute Vorschläge gehabt. Aber theologisch heißt, Gott handelt, wie es ihm passt. Wie es dem Theos, wie es Gott passt. Er wählt nicht den Weg, der uns angenehm ist oft, sondern den Weg, der zum Segen führt. Denn dort ist eine Witwe, die wird den Elia brauchen. Und dort ist eine Witwe, auf die der Elia angewiesen ist. Gott hat beide im Blick. Das kann der Elia nicht wissen. Und dann das Vierte. Wo soll er hin? Wie bitte? Zu den Phöniziern, das ist die Heimat der Isebel. Jetzt haut's dem fast den Boden aus. Er soll genau dorthin, wo die schärfste Rivalin sitzt, die nachher mit Brutalität ihn verfolgt. Ja, da hinein. Genau dorthin. Spüren wir, was der Befehl Gottes bedeutet? Wir würden heute, junge Menschen würden sagen, irre. Und da steht das Wort Gottes da, geh hin. So wie Jesus einmal seinen Jüngern sagt, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Gott hat seine Leute schon immer gerne dorthin geschickt, wo der Unglaube ist. Das haben wir vielleicht bei uns verlernt im Westen. Das haben wir vielleicht verlernt in der zurückliegenden Zeit. Gott schickt seine Leute am liebsten dorthin, wo die Gottlosigkeit herrscht. Wie sollen sie denn zum Glauben kommen, wenn ihnen niemand die Botschaft bringt? Von Phönizien aus ist der Götzenkult ausgegangen nach Israel. Jetzt soll bitte jemand von Israel den Glauben darüber tragen. Gott hat genau die Gegenbewegung. Da bringt die Isebel den Unglauben ins Volk Gottes. Jetzt soll der Glaube hinüberkommen. Mission ist immer Angriff. Mission ist Angriff in eine feindbesetzte Welt hinein. Und wenn Gott keinen Boten hat, wer will's denn bringen? Elia, geh. Und so schickt er einen Mose nach Ägypten an den Hof des Pharao. Und so schickt er einen Daniel an den heidnischen Hof von Nebukadnezar. Und so schickt er die Jünger in die absolut christusfeindliche Umgebung und einen Luther nach Worms und uns. Also wir spüren etwas, eine eigenartige Glaubensprobe. Das Letzte noch bei dieser Glaubensprobe. Ich habe einer Witwe geboten. Wie bitte? Welche Witwe? Da gibt's ja sicher mehr. Straße? Hausnummer? Wie bitte? Nee, nichts steht da. Kein Satz, einer Witwe und eine. Welche denn? Eine Witwe. Elia, geh los. Voller Spannung und Rätsel, er hat nur einen Satz. Geh hin nach Zarephat. In der Tat unklar. Dieser Befehl Gottes gibt mehr Unklarheiten als Klarheiten. Aber er hat einen klaren Punkt, geh. Der Glaubende muss immer wieder diesen Schritt wagen. Bitte, dieser Elia, der vorher schon Glauben gelernt hat, jetzt kommt eine zweite Probe. Darf ich so sagen als Lehrer? Die erste Geschichte am Bach Kritis war die Grundschule des Glaubens. Jetzt ist er in der weiterführenden Schule angekommen. So wie er dem Petrus sagt, geh und fahr aufs Meer hinaus, oder einem Abraham, geh in ein Land, das ich dir zeigen will. Wie bitte? Welches Land? Das ich dir zeigen will. Und jetzt spüren wir was ganz Besonderes. Wir merken einen gewissen Zusammenhang. Und er machte sich auf nach Zarephat, und als er an das Tor der Stadt kam, siehe, da war eine Witwe, die las Holz auf, und er rief ihr zu und sprach, hole mir ein wenig Holz, ein wenig Wasser im Gefäß, das ich trinke. Jetzt spüren wir etwas Zweites noch. Gott gehorchen gibt Vollmacht. Er macht sich auf und geht den weiten Weg in die Ungewissheit, in die geheime Angst hinein, aber er geht. Und nun erfährt er schrittchenweise Gottes Hilfe. Ist das nicht spannend? Als er an das Tor der Stadt kam, siehe, da war eine Witwe, die las Holz auf, und er rief ihr zu. Jetzt ist er da, noch nicht ganz, sogar erst am Rand der Stadt, noch nicht mal angekommen, und schon gibt Gott die erste Bestätigung. Unterwegs, bitte, auf dem Weg unterwegs. Und plötzlich spürt der Elia, die ist's. Das konnte er vorher nirgends lernen. Es stand auch in keiner Zeitung. Die ist's. Ja, hat Gewissheit des Glaubens. Das ist das Geheimnis des Glaubens. Dass wenn man Schritte geht, man plötzlich merkt, jetzt ist es dran, das ist's. Abraham merkt plötzlich, dieses Land ist es, was Gott mir geben will. Die Emmaus-Jünger erkennen plötzlich, er ist der Sohn Gottes, der Auferstandene. Sie kennen die Geschichte von Philippus mit dem Kämmerer aus Äthiopien. Da heißt, halte dich, der Geist sprach zu ihm, halte dich hinzu zu diesem Wagen. Der ist's. Das ist der erste Schritt. Er spürt in dem Moment, was dran ist, weil er vor Gott steht. Wie sagt Jesus seinen Jüngern? Sorget nicht, es wird euch zur Stunde gegeben werden. Und der zweite Schritt, er ruft sie einfach, hole mir ein wenig Wasser im Gefäß, das ich trinke. Und als sie hinging. Jetzt haben wir einen ganz interessanten Zusammenhang zu diesem Punkt, Gott gehorchen gibt Vollmacht, die Skizze. Um das ganz schlicht deutlich zu machen, was hier der innere Zusammenhang dieser Geschichte ist. In Vers 3 und 4 befiehlt Gott dem Elia, geh hin an den Bach Krit. Er befiehlt, Elia gehorcht, Gott geht hin, und dann löst Gott das ein. Ganz wunderbar in den zusammenhängenden Versen. Nachher noch einmal. Er befiehlt, sie ist ganz weg. Er befiehlt, in Vers 9 steht es, geh nach Zarephat, Elia gehorcht und Gott löst ein. Und dann merken wir, genau gleich geschieht es bei der Witwe. Der Elia gehorcht, schiebt es ein bisschen rüber. Der Elia befiehlt, und die Witwe gehorcht und Gott löst ein. Weil der Elia in seiner Situation, dort wo Gott ihm einen Befehl gab, aufs Wort gehorchen konnte, hat er die Vollmacht, dass er diesen Befehl auch Menschen geben konnte. Schon ein eigenartiger Befehl. Und jetzt spüren wir etwas auch von der Dynamik hier noch. Mit dem will ich schließen. Die Witwe hat nichts, Und jetzt soll sie helfen? Er sagt, hole mir etwas, das ist doch eigentlich völlig aus der Luft gegriffen. Und nachher sagt er noch, geh hin und mache zuerst mir etwas Gebackenes. Ist das nicht eine Unverschämtheit? Die hat nichts zu essen und der Elia sagt noch, aber erst für mich? Der Elia hat hier als Bote Gottes die Freiheit, dieser Frau Glauben zuzumuten. Das ist das, was in Matthäus 6, 33 steht. Trachtet am ersten nach dem Reich Gottes. Zuerst mir etwas. Traust du das zu, dass du zuerst mir, dem Boten Gottes, etwas gibst und dass Gott dich dann auch versorgt? Wenn du zuerst Gott diese Dinge gibst, dass Gott dir dann auch geben wird, was du brauchst, traust du mir das zu? Trauen wir Gott etwas zu, dass wir ihm die Dinge geben und er uns dann versorgen wird? Hier steht noch etwas Wunderbares drin. Sie sprach, so wahr der Herr dein Gott lebt, ich habe nichts Gebackenes, nur eine Handvoll Mehl im Topf. Welch eine Herausforderung für den Glauben hier nochmal an Elia. Er soll Hilfe bekommen bei einer Frau, die selber nichts hat. Humor. Und dann sagt die Witwe, ich habe ja eigentlich gar nichts. Und dann gibt ihr Elia dieses Wort mit, fürchte dich nicht, Gott wird handeln. Elia, ein Großer im Reich Gottes. Darf ich so zusammenfassen, liebe Geschwister, mir ist das ungeheuer eindrücklich. Der Elia auf dem Karmel konnte dort nur stehen, und hineinschreien ins Volk und einer feindlichen Übermacht, 850 Baalspriester gegen einen, nur stehen, weil er vorher Glauben lernte in seinem Alltag. Der, der Glauben wecken sollte, musste ihn selber lernen. Viele Wege Gottes im Alltag mit uns haben diesen geheimen Hintergrund. Wir wollen noch beten. Herr Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass das Realität ist, was dieser Elia erfahren hat und was Männer und Frauen des Glaubens zu allen Zeiten erfahren konnten. Dass wenn du rufst, du auch segnest. Dass wenn du sagst, geh hin, du mitgehst. Und dass du, wenn du sagst, tu das, deine segnende Hand über uns ruht. Du hast dem Elia in diesen Nöten deine Größe gezeigt, hast ihn ermutigt und ihm Glaubensfreude gegeben. Wir danken dir, dass du dasselbe bist, heute wie damals, unveränderlich im Wechsel der Zeiten. Und wir wollen dir, dem Unveränderlichen, trauen. Amen.